Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt aus Nehemia Kapitel 2, die Verse 11 bis 20. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Auch hatte ich kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber zum Misttor, um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachtal, Kidrontal hinauf und begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Die Oberhäupter der Stadt wussten jedoch nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt oder die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Jetzt sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir: Wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Da entgegnete ich ihnen: Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem.
Der Bibeltext heute, den ihr gerade gehört und mitgelesen habt, ist nicht so ganz leicht zu schlucken für jemanden, der tendenziell eher extrovertiert und aktiv und dazu noch harmoniebedürftig ist, wie ich das bin. Aber auch nicht leicht zu schlucken für jemanden, der sich nur schwer für irgendwas motivieren lässt. Und ich habe bei den Vorbereitungen gemerkt, an manchen Stellen habe ich mich innerlich richtig dagegen gesträubt, dass Gott durch sein Wort, durch die Bibel, durch diesen Text in mein Leben hineinsprechen darf. Und ich merkte, ich wollte das an einigen Stellen gar nicht. Und dann habe ich gedacht, doch und doch und doch, es ist das Beste, was uns passieren kann, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Und deswegen mag ich es auch so sehr, durch ganze biblische Bücher durchzupredigen. Und deswegen steigen wir heute noch ein Stück tiefer und noch weiter ein in das Buch Nehemia 454 vor Christus und in die Predigtserie Sehnsucht nach Zuhause. Ich möchte gerne noch mal beten vorher. Herr Jesus, ich danke dir für unsere Stadt. Ich danke dir für die Menschen, die hier in Potsdam leben. Und ich danke dir, dass Nehemia uns ein gutes Beispiel ist und dass du ihn gebraucht hast, um eine Stadt zu verändern. Und ich danke dir, dass du einen Plan für Potsdam hast und für jeden von uns. Und ich bete, dass wir heute durch Nehemia dich ein bisschen besser kennenlernen, Einblick bekommen in dein Herz und was du vorhast, welche Pläne du hast für jeden von uns und für uns hier in Potsdam als Kirche und als Menschen, als Nachbarn, als Freunde, als Arbeitskollegen, als Erzieher, als Lehrer, als Verkäufer, was auch immer. Herr, zeig uns das und gib uns Einblick in das, was deine Gedanken sind. Wir beten das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Warum ist dieser Text so herausfordernd? Ich habe einige Stellen gefunden, muss ich euch sagen, und ich nehme euch mit und möchte mir gerne diese Punkte angucken. Als Nehemia in Susa am persischen Königshof, wo er es geschafft hatte, als Mensch aus dem Volk Israel, der dort im Exil lebte, Hofbeamter des Königs, Mundschenk des Königs zu werden und dort eine gute Stellung hatte, hunderte Kilometer von seiner Heimatstadt oder der Heimatstadt seines Volkes, seiner Familie, Jerusalem entfernt, als er dort davon hört, dass Jerusalem auch nach über 140 Jahren immer noch in Trümmern liegt, ist das für ihn keine neue Info, aber Gott schenkt ihm ein neues Verständnis über die Bedeutung dessen, was dort passiert ist, über diesen Zustand. Die fehlende Stadtmauer hat dazu geführt, dass äußere Einflüsse die Beziehung zu Gott und damit das geistliche Leben in Jerusalem völlig zum Erliegen gebracht haben, völlig zerstört haben. Es ist kollabiert. Und in der Stadt, die Gott selbst dafür ausgesucht hatte, dass genau das dort passiert, nämlich Gemeinschaft, Anbetung, Gottesdienst, Tempel, Begegnung mit Gott, in dieser Stadt ist davon nichts mehr übrig geblieben. Es gab keine Gemeinschaft mehr, es gab keine Anbetung mehr. Die Beziehung zu Gott war eingeschlafen, zerstört worden. Das war die Information, die Nehemia bekommt. Seine Reaktion ist, er nimmt sich die Zeit zum Beten. Gott reißt ihn aus seiner Routine und schenkt ihm eine Leidenschaft für den Wiederaufbau der Mauer. Und jetzt wird er aktiv und uns begegnen heute zwei Reaktionen auf das, was er tut. Und ich finde das Buch Nehemia so interessant und auch relevant für uns, weil es unsere Themen enthält. Wir sind hier, weil Gott uns ein Herz für die Stadt Potsdam geschenkt hat. Für die Menschen hier. Wir sind zweitens hier, weil wir davon überzeugt sind, Kirche als Ort der Begegnung mit Gott und miteinander hat heute noch seine Bedeutung. Drittens erfahren wir bei Nehemia, dass Gott sich nicht verändert. Und viertens bekommen wir einen Einblick, dass die Weltoffenheit, die Kultur, in der wir gelebt haben und die Kultur damals, die so offen war und so vernetzt heute, dass mit diesen ganzen Möglichkeiten verloren gegangen ist der Gedanke und das Wissen, wo ist eigentlich unser Zuhause. Und Gott lässt hier diese Schutzmauer um Jerusalem wieder aufbauen, um der Menschen willen, nicht um des Bauwerks willen, sondern um der Menschen willen, die dahinter Sicherheit haben, um wieder zu ihm zu finden, um ihn wieder besser kennenlernen zu können. Und ich dachte, Potsdam braucht nicht nur die alten Gebäude in der neuen Mitte, damit Menschen hier wieder zu Hause sind, sondern Potsdam, wir im Potsdamer brauchen eine neue Mitte. Und Potsdams neue Mitte muss perspektivisch Jesus Christus heißen. Das muss Potsdams neue Mitte werden. Und deswegen liegt unser Schwerpunkt als Kirche auch nicht so sehr auf Gebäuden. Ja, wir brauchen Strukturen, ja, aber wir versuchen so lange wie es geht an den Beziehungen zu arbeiten und da den Schwerpunkt zu legen. Kirche ist nicht da, wo man hingeht und nichts versteht, sondern Kirche ist da, wo Leute zusammenkommen, die merken, ich brauche diese Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit anderen und ich möchte die auch immer mehr haben. Und Nehemia will sich mit diesem Bauvorhaben nicht selbst irgendwie ein Denkmal setzen, sondern er tut das, was Gott von ihm möchte. Gott hat ihn bewegt und Gott hat ihn in Bewegung gesetzt. Und so sind einige krasse Sachen passiert, die dazu geführt haben, dass der persische König, der selbst einen anderen Gott anbetet, es ihm erlaubt, zu gehen und in Jerusalem die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und ich möchte nochmal betonen, der Wiederaufbau der Mauer war keine Grenzmauer, sondern es ist eher zu vergleichen mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden, mit dem Ziel, wieder Gottesdienst zu haben, wieder Gemeinschaft zu haben, wieder anzubeten. Und seit Nehemia diese Info von seinem Bruder bekommen hat, bis zu dem jetzigen Moment sind ungefähr 6 bis 8 Monate vergangen. 3 bis 4 Monate hat sich Nehemia zurückgezogen. Er hat geweint, er hat gefastet, er hat getrauert, er hat mit Gott gerungen, er hat Pläne gemacht, er hat nachgedacht, mit Gott diskutiert. Und dann kommen ungefähr noch 3 Monate Reisezeit dazu von Susa nach Jerusalem. Und jetzt kommt er hier an und er sieht das ganze Elend mit eigenen Augen. Hier ist die erste große Herausforderung. Wenn Menschen wirklich mit Gott leben und wenn Menschen Gott gehorsam sein wollen und ihm dienen wollen, das tun wollen, was er möchte, dann heißt das sehr häufig, dass wir manche Dinge aufgeben müssen, die uns vorher total wichtig waren. Nehemia geht von einer reichen Stadt in einen Trümmerhaufen. Er gibt einen unbefristeten Job auf und geht in eine totale Unsicherheit. Er war angesehen in seinem Job am Königshof und geht nach Jerusalem und erfährt in ganz vielen Momenten Widerstand und Gegenwind. Wer begrüßt ihn in Jerusalem? Niemand. Doch, die, die ihm in den nächsten Jahren echt Stress machen werden. Die letzten Verse von dem Bibeltext aus dem letzten Gottesdienst, da sind die drei, die hier auch erwähnt werden, und die begrüßen ihn und sagen ihm quasi, wir wollen es dich nur kurz wissen lassen, wir hassen dich und wir hassen deinen Gott. Religion hat hier keinen Platz in dieser Stadt. Nur damit wir das gleich irgendwie gesagt haben, verschwinde am besten wieder. Und manche von uns wären wahrscheinlich auf der Stelle wieder umgekehrt. Und ich hätte es verstehen können. Und Nehemia sagt aber, ich wusste, die gnädige Hand meines guten Gottes ist mit mir, ist über mir. Und deswegen gab es die Option, nicht aufzugeben. Wir haben am Donnerstag in unserer Kleingruppe uns gegenseitig davon erzählt, wo wir die gütige Hand Gottes in unserem Leben sehen. Und es war ermutigend. Das war so cool zu sehen, wo was passiert und was jeder so wahrnimmt. Wenn du noch nicht zu einer Kleingruppe gehörst, dann überleg dir, ob das nicht etwas ist, wo du in deinem Glauben, egal wo du jetzt stehst, weiterkommst. Dir das vor Augen führst, Infos bekommst, Fragen stellen kannst, Zweifel äußern kannst. Egal, was du gerade von Gott oder dem ganzen Glaubensthemen hältst. Woher nahm Nehemia vom ersten Moment an die Stärke, dieser Kritik zu widerstehen? Ich glaube, aus der Gebetszeit, 3 bis 4 Monate, die er vorher hatte und die er uns beschrieben hat in den ersten Versen im Buch Nehemia. Womit versuchen wir nicht alles kritikfähiger zu werden? An wievielter Stelle wäre dir das Gebet eingefallen? In seiner Stille mit Gott bekommt Nehemia diese Überzeugung, dieses Vertrauen, diesen Glauben und die Vision für seinen Job, ich werde das hier schaffen, weil die gütige Hand meines Gottes mit mir ist. Und zwar nur deshalb werde ich das schaffen. Das ist wie Kirchengründung in Potsdam. Wenn wir davon nicht überzeugt wären, könnten wir einpacken. Im Dezember hat sich die Zeitschrift Spiegel, mal wieder mit dem Thema Glaube beschäftigt und gefragt, warum glaubt der Mensch eigentlich? Ein sehr interessanter Artikel, in dem ein Psychologe bei seinen Untersuchungen, ich zitiere, stets neue Belege dafür findet, wie natürlich Kindern das Übernatürliche erscheint. Die Anfälligkeit dafür, für das Übernatürliche, müsse im Erbgut stecken, vermutet er. Wir tragen eine Art versteckte Kamera in uns, die uns an selbstsüchtigem Verhalten hindert. Die Evolution habe einen Glauben an höhere Wesen hervorgebracht, weil er von Vorteil sei. Und er nennt die Religion eine nützliche Illusion. Wer von euch, bitteschön, braucht eine nützliche Illusion? Wer will damit irgendwas anfangen? Niemand von uns braucht das. Aber das kommt daher, wenn Glaube auf Religion, auf Rituale, auf Gebäude, auf Gebote reduziert wird. Ein lebendiger Gott, der Menschen liebt, weil er sie als seine Ebenbilder erschaffen hat, der kann nicht sein, weil er nicht sein darf. Und ja, die Anfälligkeit für das Übernatürliche steckt in uns, in unserer DNA, in unserem Erbgut, weil wir Gottes Erbgut in uns tragen. Daher kommt diese Sehnsucht. Und daher kommt es auch, dass Kinder, bevor wir sie dahin erzogen haben, endlich vernünftig zu werden und doch mal darüber nachzudenken, dass das alles gar nicht sein kann, dass sie relativ leicht einen Zugang dazu haben. Der Erklärungsansatz der Wissenschaften ist hochinteressant, aber meiner Ansicht nach viel zu kompliziert. Und das kommt daher, dass Gott in diesem Lösungsansatz nicht vorkommen darf. Weil wir, wenn er vorkommt, Kontrolle aufgeben müssten und loslassen müssten. Aber wir wollen lieber selbst Gott sein. Wir wollen lieber selbst bestimmen. Wir wollen lieber selbst die Regeln festlegen. Die Grundlage von Nehemias Leben ist auch die Grundlage von mittendrin. Wir glauben bei allem, was wir manchmal nur sehr, sehr, sehr bruchstückhaft erklären können, weil Glaube immer auch Geheimnis ist. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der uns Menschen liebt und den wir nur sehr unperfekt auch zurücklieben können. Aber wir merken, in unserem Erbgut, in unserer DNA ist diese Sehnsucht nach Gott und wir wollen versuchen, so gut wie es eben geht, ihn zurückzulieben, der uns zuerst geliebt hat. in sämtlichen Talkshows in den letzten Wochen zum Thema Papst, katholische Kirche, zum Thema Kirche generell, hat der Glaube, die Grundlage dessen, über das dort diskutiert wurde, fast nie eine Rolle gespielt. Es ging um Struktur, um Relevanz, um Toleranz, um Missbrauch, um Finanzen, um Strukturen, um alles Mögliche. All diese Themen, ohne die Grundlage des Evangeliums anzuschauen, ist völlig hohl. Und wenn es jemand gewagt hat, in solch einer Diskussionsrunde das Evangelium und Jesus Christus ins Spiel zu bringen, dann wurde er von denen, die Toleranz fordern, völlig intolerant, als naiv und völlig hinterwäldlerisch abgestempelt und belächelt. Das ist eine fast identische Beschreibung unserer Situation 2013, wie Nehemia sie von Jerusalem bekommen hat. Das geistliche Leben ist nahezu zusammengebrochen, zum Erliegen gekommen. Und Gott traut ihm zu, unter seiner Leitung, unter Gottes Leitung, dagegen etwas zu tun. Dazu beruft er ihn und nach fast 8 Monaten Vorbereitungszeit kann es endlich losgehen. Wenn ich eine Idee habe und wenn ich dann auch noch von überzeugt bin, dass diese Idee von Gott kommt, rede ich relativ viel darüber, ob es jemand hören will oder nicht. Und ich bin ziemlich schnell dann dabei, anzufangen, das umzusetzen. Was macht Nehemia? Meine nächste Herausforderung. Er kommt nach Jerusalem, redet mit niemandem darüber, über das, was er vorhat, und macht erstmal ein langes Wochenende. Ich glaube, seine Kritik, die er bei seiner Ankunft gehört hat, die erinnert ihn daran, dass er nur in der Abhängigkeit von Gott dort irgendetwas bewirken kann. Und ich schätze, er hat die meiste Zeit dieser 3 Tage, die er sich nimmt, bevor er losgeht, im Gebet zugebracht. Solange wir noch davon überzeugt sind, dass wir es von uns aus schaffen, dass wir selbst gut genug sind, fähig genug, schön genug, reich genug, genug Kraft haben, rhetorisch fit genug, was auch immer, solange greift Kritik immer uns selbst in unserer Identität an. Wenn wir aber unsere Identität in Gott fest gegründet haben, was Nehemia hier macht, dann schützt uns unser In-Gott-Sein auch vor der Kritik von außen. Und Gott ist wie eine Schutzmauer um uns herum, so wie er sie gerne für Jerusalem, für Potsdam und für jeden von uns wieder sein will. Wir werden in den nächsten Wochen noch sehen, je mehr Nehemia sich engagiert hat, desto heftiger wurde die Kritik. Er ruht und verbringt erstmal Zeit mit Gott, um nicht auszubrennen, um nicht total frustriert anzufangen. Und ich glaube, dass es gerade die Zeiten sind, in denen wir am liebsten unseren Kritikern zeigen wollen, dass wir doch eigentlich ganz anders sind und dass wir es doch eigentlich ganz toll können, müssen, dürfen wir uns die Zeit nehmen zu ruhen, um uns von Gott erfrischen zu lassen. Gott selbst hat geruht, nachdem er seine Arbeit getan hatte, die Schöpfungsarbeit. Er plant einen Tag der Ruhe ein, guckt zurück auf das, was er gemacht hat. Und er plant den Ruhetag für uns ein, den Sonntag, als Tag der Begegnung mit Gott, damit wir ruhen können, bevor wir montags wieder in den Alltag und in den normalen Wahnsinn starten. Ihr könnt meine Familie fragen, ich bin darin nicht besonders gut im Ruhen. Ich ruhe manchmal erst, wenn ich nicht mehr kann. Und das ist dann nicht Sonntag, wie er gemeint ist, sondern das ist dann eher Erschöpfung. Und das ist definitiv nicht richtig und das ist Schuld. Der Sonntag ist ein Geschenk für uns und wir können die Impulse aus den Gottesdiensten, aus den Gesprächen, aus der Anbetung, aus den Bibeltexten, aus den Erinnerungen, die wir haben an die Gemeinschaft mit Gott und miteinander, mit in den Alltag nehmen, ab Montag. Und so wie wir, weil Gott uns viel besser kennt als wir, den Sonntag, den Ruhetag als festen Tag der Woche brauchen, so ist es auch gut, an jedem 24-Stunden-Tag solche Momente der Ruhe, der Besinnung, des sich auf Gott ausrichten, des Plänemachens und wirklich kurz runterfahren, dass das jeden Tag seinen Platz hat irgendwo. Wenn wir das fest einplanen, wird sich unser Leben verändern. Das ist keine verschwendete Zeit. Du findest im Alltag, weil du so beschäftigt bist, keine Zeit für Gott. Für den Gott, der das Universum gemacht hat und am Laufen hält, der sich die Galaxien ausgedacht hat, der Milliarden von Menschen im Blick hat und sich die Zeit nimmt, dir persönlich zu begegnen. Wir sind total bescheuert, wenn wir uns das nehmen. Nehemia reagiert auf Gottes Impuls. Er betet, er bekennt seine Schuld. Wir können das Gebet wie in einem Tagebuch nachlesen. Er plant und ruht und ist so bestens vorbereitet für seinen Auftrag. Und bevor er mit jemandem über die Pläne spricht, die Gott ihm auf sein Herz gelegt hat und für die er jetzt so leidenschaftlich unterwegs ist, verschafft er sich mit einer kleinen Gruppe, hier ist wieder die Kleingruppe, einen Überblick über die Stadt, über die Situation. Was ist dort? Wie sieht's aus mit der Mauer? Wie lange ist die Mauer? Wie hoch ist die? An welchen Stellen ist sie wie kaputt? Welche Tore müssen wie repariert werden? Was wird dazu benötigt? Und erst dann kommt Vers 17, stellt sich Nehemia vor die Menschen und benennt ganz konkret den Ist-Zustand. Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Nachdem Nehemia, ganz eng mit Gott ist, identifiziert er sich voll mit den Menschen in Jerusalem. Aus einem Ich ist ein Wir geworden. Das Elend, in dem wir uns befinden. Lasst uns anfangen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Leute, das wird ein anstrengendes Gemeinschaftsprojekt. Mauer nach 140 Jahren wieder aufbauen. Die Tore reparieren. Die Häuser aufbauen. Die Kirche wieder starten, sich über die Theologie verständigen, die klären, die lehren, die leben. Menschen mit Gott bekannt machen. Neue Menschen werden wieder nach Jerusalem ziehen und für die braucht es eine neue Infrastruktur, Schulen, Läden, Handwerksbetriebe und so weiter. Das ist eine richtig große, anstrengende Nummer, die hier vor uns liegt. Seid euch dessen bewusst. Und für Leiter wie Nehemia, die mit so einer Vision kommen, ist es wichtig, sich vorher im Klaren zu sein, ist das eine Berufung Gottes oder steige ich nach ein paar Wochen aus, weil ich den Druck nicht mehr aushalte. Und erst danach kommuniziert er das, nachdem das klar ist, an die Leute von Jerusalem. Seht ihr die Parallelen zu einer Kirchengründung? Mit ein paar Leuten in eine Stadt wie Potsdam ziehen, mittendrin eine Kirche zu starten, die Vision hat, nach und nach durch das Evangelium in alle Bereiche von Potsdam Einfluss zu nehmen, durch das Evangelium, Kleingruppen aufzubauen, Finanzen dafür aufzutreiben, Hilfsangebote zu starten, bestehende Angebote zu unterstützen, irgendwann mal eine oder mehrere Tochtergemeinden in Brandenburg gründen, noch mehr Leute anzustellen, Menschen für Gott zu begeistern und zu erreichen. Eine Kirchengründung fordert einiges. Harte Arbeit, viel Gebet, Finanzen, Fundraising, die Analyse der Stadt. Wo sind die Nöte hier? Wie können wir dem begegnen? Was hat Gott dazu zu sagen? Und Kritik. Und dafür braucht es eine Berufung Gottes und Leitung und eine Vision und Pläne und eine realistische Einschätzung und dann das Wir-Gefühl von immer mehr Leuten. Lasst uns das machen. Wir wollen anfangen. Wir wollen das starten. Ich mag Nehemias Sicht dieser Situation. Wir starten ein Projekt, nicht was wir uns ausgedacht haben, sondern was Gott uns anvertraut hat. Das ist eine ganz gesunde Sicht von so einem Riesenprojekt. Und dazu ruft er dann alle Leute zusammen, um ihnen in die Augen zu sehen, um Vertrauen aufzubauen, um genau zu erklären, was passiert hier eigentlich, was ist unsere gemeinsame Motivation? Und ich dachte und ich hoffe, das klingt ein bisschen wie unser Kerntreffen letzte Woche. Wir sind als Familie hier nach Potsdam gezogen, weil Gott uns dazu berufen hat. Langs sind hier nach Potsdam gezogen, weil Gott uns dazu berufen hat. Ich könnte noch mehr Leute aufzählen. Wir haben mittendrin gestartet, weil Gott uns dazu berufen hat. Wir lieben die Stadt, wir lieben die Kirche und wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, Kirche zu haben und hier zu sein. Und deshalb investieren wir Gedanken, Zeit, Kraft, Geld, Ideen in Gottes Projekt. Dass du hier sitzt, ist kein Zufall. Gott wusste das schon, bevor du geboren warst, dass wir heute hier sitzen. Es ist Gottes Leitung. Er hat schon lange vor uns hier angefangen. Er hat Leute vorbereitet, die mitmachen. Er versorgt uns mit Geld, mit Ressourcen, mit Betern. Jerusalem war Gottes Projekt und Potsdam ist Gottes Projekt. Und ich wünsche mir, dass es uns so ähnlich gelingt wie Nehemia, Menschen dafür zu gewinnen, bei etwas mitzumachen, was Gott schon lange angefangen hat. In mir lebt der Wunsch, etwas Großes für Gott zu machen. Und bei der Vorbereitung mit diesem Text bin ich wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass es dafür eine bessere Formulierung gibt. Ich glaube, ich möchte lieber bei einem Projekt meines großen Gottes mitmachen. Das ist ein Unterschied. Nicht ich will ein großes Projekt hier in Potsdam machen, sondern ich möchte gerne Teil von einem Projekt unseres großen Gottes hier in Potsdam begleiten. Und Gott hat schon vieles vorbereitet, auch Kritiker, die uns daran erinnern, dass wir in Gottes Abhängigkeit stehen. Das ist die Motivation, die auch dich dafür begeistern soll und kann, deinen Platz hier in Potsdam zu finden. Wir sind klein, wir sind nicht die coolsten, wir sind noch nicht toll und nicht die besten, aber wir wollen Gott dienen. Wir wollen Gott dienen, weil er uns dazu berufen hat. Und er wird sich um die Ergebnisse kümmern, die er für seine Stadt vorgesehen hat. Und dafür wollen wir alles geben, ja. Und dann Gott überlassen, was er daraus macht. Nehemia sagt nicht, ihr seht das ganze Elend hier, nu, macht mal los. Sondern er sagt, könnt ihr Gottes Plan für diese Stadt erkennen? Was dabei könnte deine ganz persönliche Berufung, dein Platz sein, den nur du so ausfüllen kannst? Kennst du deinen Platz? Kannst du dich für Gottes Projekt motivieren lassen? Wir wollen nicht was anfangen, was Gott nicht will. Wir wollen bei etwas mitmachen, was Gott schon angefangen hat. Schau dich um hier. Guck dich kurz um. Das ist unglaublich. Und es ist noch viel mehr da und wird noch viel mehr passieren, was noch nicht sichtbar ist. Vielleicht möchte Gott, dass du über etwas Neues nachdenkst. Vielleicht auch, dass du etwas, was du sowieso schon machst, mit einem neuen Bewusstsein tust. Keine Ahnung, aber mach dich auf den Weg, finde es raus und werde Teil von Gottes Plan. Nach 140 trostlosen Jahren sagen die Leute, wir wollen anfangen. Und ich kann mir richtig vorstellen, okay, wir sind auch dabei. Ja, wir machen mit. Ich bin auch dabei. Wir machen mit. Lass uns zusammen machen. Und sie fangen an. Und das ist ein Wunder. Wie viel Frust haben sie in den 140 Jahren schon erlebt und gesehen? Jeden Tag den Trümmerhaufen. Und sie fangen an. Weil sie Gott vertrauen, weil sie ein Wunder erwarten. Sie sind dabei, weil sie Gott neu kennengelernt haben und weil sie ihre Stadt lieben und weil Gott seine Kirche liebt. Was ist mit dir? Es waren nicht sehr viele, die da zusammen angefangen haben. Aber sie haben auf Gott vertraut. Das ist unsere Situation. 500 Jahre später schreibt Paulus, der bekannteste Evangelist, im Neuen Testament in einem Brief an eine Gemeinde, die Gemeinde in Philippi, denen, die glauben, ist alles möglich. Denen, die glauben, ist alles möglich. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn das nicht immer wieder unser Anker wäre, wären wir nicht mehr hier. Deswegen haben wir diese lange Vorbereitungszeit. Deswegen gibt es das Konzept, deswegen die Startteam-Treffen, deswegen mittendrin Einblick, um zu informieren. Was haben wir eigentlich vor? Deswegen das mittendrin Kerntreffen, um zu wissen, wo kann ich mich einbringen? Deswegen die vielen Möglichkeiten mitzumachen, zu spenden, zu beten, zu geben, was auch immer, weil es Gottes Projekt ist und er dafür Menschen bewegt. Ich mag keine Kritik, wer mag das schon? Ich gar nicht. Aber sie gehört dazu. Und ich habe vor einiger Zeit die Biografie von Billy Graham gelesen, ein Mann, der sein ganzes Leben für das Evangelium gelebt hat und der in hohem Alter zu dem Schluss gekommen ist und sich irgendwann gefragt hat, und es war eine sehr weise Frage, wie können aus meinen Kritikern meine Berater werden? Was steckt Wahres drin in der Kritik? Wo muss ich umkehren? Wo habe ich einen wirklichen Fehler gemacht? Wo ist es wichtig, auch zu bekennen und Schuld loszulassen, mich zu entschuldigen? Wie kann aus Kritikern Berater werden? Sehr herausfordernd. Wenn wir das tun, was Gott uns aufs Herz legt, dann werden wir immer mit Kritik zu tun haben, teilweise heftig, aber das wird Gottes Pläne nicht zerstören. Und deswegen finde ich es total faszinierend, dass die Kritiker hier in diesem Text bei Nehemia, die mehr geworden sind, nicht das letzte Wort haben, sondern Nehemia antwortet ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, wir werden ans Werk gehen und wir werden anfangen und wir werden hier aufbauen. Das ist eine Ansage. Wenn die gütige Hand über unserem Leben immer mehr für uns deutlich und sichtbar wird und wir der immer mehr vertrauen, dann können wir so selbstbewusst auch antworten. Wir tun nichts Unerlaubtes. Wir haben die Freiheit dazu. Wir werden beten. Wir werden Bibel lesen. Wir werden Gottesdienste feiern. Wir werden anbeten. Wir werden der Stadt dienen, in der wir gerne leben. Uns liegt an der Zukunft unserer Stadt hier. Und das ist die Ermutigung für uns heute. Wenn wir bei Gottes Projekt mitmachen, egal bei was, wird er uns Gelingen geben. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil Gott toll ist. Was wir vorhaben, ist nicht leicht, eigentlich unmöglich. Aber für Gott und die, die an ihn glauben, ist alles möglich. Das hat er gesagt. Und wir glauben, dass Gott einen Plan hat, um Potsdam zu verändern und dass wir ein Teil dieses Planes sind. Und wir werden sehen, wie er Dinge gelingen lassen wird. Wir sind hier, weil Gott uns hier haben will, damit eine lebendige Kirche oder eine zusätzliche lebendige Kirche, damit ein weiterer Ort der Anbetung entstehen kann. Bist du dabei? Zwei Fragen waren im Zentrum dieses Spiegelartikels. Die erste Frage war, wie kann es sein, dass Milliarden Menschen unerschrocken an Dinge glauben, für die es keinerlei Belege gibt? Weil es Belege gibt. Und die zweite Frage, warum opfern so viele Gläubige dafür auch noch ihre Zeit, ihr Geld, ihre Freiheit und manchmal sogar ihr Leben? Für die Antwort auf diese beiden Fragen braucht es keine komplizierte Wissenschaft, sondern einen kleinen Glauben an einen Gott, für den es sich lohnt, Opfer zu bringen, weil er für uns das größte Opfer gegeben hat. Um unser Herz wieder aufzubauen. Um Beziehungen wiederherzustellen. Um Städte zu heilen. Um Beziehungen wiederherzustellen zwischen Menschen. Um Ehen und Familien zu reparieren. Um gesund zu machen. Und um Orte der Anbetung zu schaffen. Das ist der Gott, an den wir glauben, der gesagt hat, ihr habt mich verloren und ich habe euch verloren, aber ich tue alles dafür, damit ich euch wiederfinde. Und deswegen lohnt es sich, ihm zu folgen und das zu tun, was er möchte und zu erkennen, dass er seinen Sohn gegeben hat, um diese Beziehung wieder hier herzustellen. Es gibt Belege und das meint es, wenn Nehemia sagt und wenn wir bekennen, die gütige Hand unseres Gottes ist über unserem Leben.